soll ich ganz liebe Grüße von der Gemeinde aus Tierfeld weitersagen. Ja, wir haben gerade das Lied gesungen, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Und das ist ja auch für uns als Christen auch so. Wenn jemand Christ ist, dann ist er schon erlöst, ist schon errettet, aber noch nicht am Ziel. So, wir warten darauf noch. Und was da Jesus tun will in dieser Zeit, wo wir noch unterwegs sind zum Ziel, er möchte uns verändern. Immer mehr in sein Bild. Und das Neue Testament, gerade im Römerbrief, das beschreibt es uns so ganz deutlich, beschreibt uns, wenn jemand Christ geworden ist, dann fängt was ganz Neues an. Und trotzdem gibt es da in uns noch so eine alte Natur. Paulus nennt das Fleisch oder das, was unseren alten Menschen, das, was uns von Gott wegziehen möchte. Und so, da ist was Neues in uns, der Geist Gottes und das Alte und das Beide liegt im Kampf miteinander. Und Paulus beschreibt, dass wir entscheiden können, wem von diesen beiden Seiten wir in unserem Leben den Vorrang geben, wer uns bestimmen darf. Und er beschreibt da einen Kampf. Und ich möchte aus Galater 5 lesen, da wird auch von diesem Kampf berichtet. Und ich lese ab Vers 16. Da heißt es, ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Und diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorhersagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ja, soweit. Das Thema ist, ich möchte es nennen, Veränderung und habe so drei Punkte. Das eine ist, was will Gott verändern? Wie geschieht diese Veränderung und durch was wird diese Veränderung bewirkt? Wir haben hier in diesem Text so zwei Aufzählungen. Da ist einmal auf der einen Seite die Werke des Fleisches, unsere alte Natur und die Frucht des Geistes. Und anhand von diesen beiden Listen, da kann sich jeder von uns in jedem Moment unseres Lebens einschätzen, von was wir gerade bestimmt werden. Wir können das ganz klar bestimmen. Also von dieser Liste her, wenn sich jetzt jemand betrinkt und unreinen Gedanken hingibt, dann ist es die alte Natur, die dann am Wirken ist. Das ist nicht der Heilige Geist. Oder du ärgerst dich über jemanden, der dir irgendetwas Negatives gesagt hat oder irgendetwas, mit was du nicht einverstanden bist. Und jetzt kommst du darauf an, wie du reagierst. Da kannst du dich entscheiden, ist jetzt der Heilige Geist bei dir am Wirken oder ist es deine alte Natur? So zum Beispiel dein Ehepartner oder dein Arbeitskollege oder Nachbar sagt dir etwas oder verhält sich irgendwie negativ. Und wenn du jetzt aufbraust und ihm irgendwas an den Kopf haust, dann ist das nicht der Heilige Geist. Oder wenn du dich zurückziehst und schmolzt und mit dem paar Stunden oder paar Tage nicht redest oder dir vielleicht überlegst, wie könnte ich dem eins reindrehen, damit er merkt, dass ich mich geärgert habe, dann ist das nicht vom Heiligen Geist. Umgedreht sagt das hier, dieser Text, wenn du dich vom Heiligen Geist bestimmen lässt, dann bist du selbst in so einer Situation freundlich. Und du überlegst dir vielleicht, warum war mein Nachbar oder mein Ehepartner, warum war der heute so unfreundlich zu mir? Was steckt da dahinter? Hat der sich vielleicht über irgendwas geärgert? Hat der vielleicht eine Sorge in seinem Leben? Mit was schleppt er sich rum? Auf jeden Fall trägst du ihm das, was er dir angetan hat, nicht nach, sondern du bist ganz schnell dabei, ihm zu vergeben. Und also in jeder Minute deines Lebens, dann kannst du dich entweder vom Heiligen Geist bestimmen lassen oder von deiner alten Natur. So, das ist so dieser erste Punkt, was will Gott überhaupt verändern? So, er möchte, dass wir in das Bild Jesu verändert werden, dass unser Charakter unserem Herrn ähnlicher wird. Und jetzt ist die Frage, wie geschieht diese Veränderung? Wie werden wir zu solchen Menschen, die Jesus ähnlicher werden? Und einen Hinweis darauf gibt uns ja dieses Wort Frucht, Frucht des Geistes. Und ich finde es interessant, dass in der Bibel oft so Bilder aus der Biologie oder Botanik kommen, wo was irgendwas mit Wachstum zu tun hat. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 1, ein Mensch, der mit Gott lebt, das ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Und hier ist von Frucht die Rede. Und man kann daraus ableiten, wie diese Veränderung geschieht. Ich habe hier vier Sachen. Das eine ist diese Veränderung, die geht allmählich, die geschieht sichtbar, die geschieht innerlich und symmetrisch. Ich möchte es erklären. Also allmählich. Das heißt, so eine Frucht an einem Baum, die wächst sehr langsam. Und genauso langsam passiert die Veränderung in unserem Leben. Du kannst biologisches Wachstum nicht direkt beobachten. Also zumindest nicht, indem du eine Stunde neben einem Baum stehen bleibst und guckst, ob der wächst. Also da siehst du nicht viel. Du kannst auch bei einem Kind dich nicht einen Tag hinstellen und aufpassen, ob das wächst. Da siehst du auch nicht viel. Aber wenn man nach ein paar Monaten wiederkommt oder manchmal nach ein paar Wochen und ein Kind wieder sieht, dann merkt man, da hat sich was verändert. Genauso bei Pflanzen. Und genauso ist es bei uns im geistlichen Leben. So dieses geistliche Wachstum, diese Veränderung in den Charakter von Jesus, der geschieht sehr langsam, der geschieht allmählich über eine längere Zeit. Und trotzdem, obwohl man das Wachstum nicht so direkt sehen kann oder auch nicht fühlen kann, dann kann man das messen. Zum Beispiel ein Schüler in der 10. Klasse, der kann normalerweise schneller an 100 Meter rennen als in der 9. Klasse. Darum gibt es so Listen im Sport, wie viel da jedes Jahr gefordert sind. Weil der ist größer, hat mehr Muskeln und darum denkt man, dass er schneller rennen kann. Und das kann er auch. Er selber fühlt sich aber gar nicht schneller. Er merkt es gar nicht, dass er so ein paar Hundertstel Sekunden oder Zehntel Sekunden schneller gerannt ist. Wachstum wird erst dann sichtbar, wenn es getestet wird. Also du merkst nicht immer sofort, ob du geistlich vorangekommen bist. Aber dann stell dich Gott immer wieder mal auf die Probe. Und zum Beispiel, so eine Probe sind unser Umgang mit den Mitmenschen. Und du merkst, das sind Leute, die fordern deine Geduld heraus. Und wenn du dich geduldig und freundlich darauf reagierst, dann merkst du, ja, da bin ich vorwärts gekommen. Das hätte ich vor 2 Jahren vielleicht nicht gekonnt. Da wäre ich da in die Luft gegangen. Jetzt kann ich anders reagieren. Dann merkst du, dass du vorangekommen bist. Manchmal merken andere die Veränderung schneller als du. Vielleicht denkst du, über lange Zeit, da hat sich gar nichts geändert. Das zweite Merkmal, echtes Wachstum ist immer sichtbar. Also Wachstum kann auf Dauer nicht verborgen bleiben. Aus dem Grund, wenn ein Kind zur Welt kommt, ein Baby, dann wird es regelmäßig gemessen und gewogen, um einfach festzustellen, entwickelt sich das gesund? Geht es da hier gesund weiter? Und wenn da über längere Zeit sich nichts ändert, dann merkt man, hier ist was faul. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie ist das Kind krank. Genauso ist es bei uns im geistlichen Leben. Wenn du Christ bist, dann hat bei dir ein neues Leben begonnen. Du bist von neuem geboren, sagt die Bibel. Da ist in dir der Heilige Geist. Du hast ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das wird früher oder später sichtbar werden. Und das kann gar nicht anders bleiben. Und aus dem Grund macht es die Bibel deutlich, das Neue Testament, wenn es da Leute gibt, die sich Christen nennen, und man sieht aber da keine Veränderung im Leben, dann kann man Zweifel haben und kann sagen, haben die wirklich dieses neue Leben? Sind die wirklich von Neuem geboren? Man muss dann mal sehr vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, weil das Neue Testament macht ganz klar deutlich, wir sind nicht durch Werke gerettet. Also, du wirst nicht dadurch gerettet, dass du dich anders verhältst, dadurch, dass du dich so verhältst wie Jesus. Dadurch wird niemand gerettet. Wir werden gerettet, weil der Herr Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Aber dann, weil was Neues da ist, dann werden wir uns anders verändern, anders verhalten. Wir werden uns verändern. Und die Bibel sagt das ganz klar. Jesus sagt das in Matthäus 7. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also man kann erkennen an dem Leben eines Menschen, ob der zu Gott gehört oder nicht. Ob da was vorwärts geht oder nicht. Und wenn bei dir kein Wachstum zu sehen ist über lange Zeit, dann überprüf dich, ob du wirklich neues Leben hast. Dann prüf danach, ob das wirklich das ist, ob du wirklich durchgedrungen bist zum Heil. Das Wachstum bleibt vielleicht über lange Zeit verborgen. Es geschieht sehr langsam, aber es kann nicht verborgen bleiben. Es geschieht. Und irgendwann bricht es hervor und man sieht das. Man sieht vielleicht lange Zeit nichts, aber irgendwann sieht man was. Es gibt in Hannover einen Friedhof und da gibt es ein Grab von einer Frau, die ist mit 27 Jahren gestorben, 1782. Und ihr Ehemann, der hat über ihren Grab, war eine reiche Familie, hat über ihr Grab ein ganz großes Grabmal errichten lassen, ein dicke, fette Steine, und hat eine Inschrift reinschreiben lassen in den Sockel, da heißt es: Dieses auf ewig erkaufte Begräbnis darf nie geöffnet werden. Also das waren richtig große Steinsbrocken. Die Menschen haben sich dran gehalten. Also die haben das Grab nicht angerührt, aber Gott nicht. Weil zwischen die Ritzen von diesen Steinen ist ein Birkensame reingekommen. Ein ganz kleiner, winziger Same. Und er hat angefangen zu wachsen. Und das hat man über eine längere Zeit hat es überhaupt nicht gestört. Aber ein paar Jahre später hat diese Birke die Steine zur Seite geschoben. Tonnenschwere Steine. Weil Wachstum, das lässt sich nicht verhindern, das lässt sich nicht verbergen. Und wenn pflanzliches Wachstum schon so eine gewaltige Kraft hat, dass so ein Baum so eine große Steinsplatte einfach wegdrücken kann, sodass das Grab offen ist dann hinterher, dann kann man geistliches Wachstum auch nicht aufhalten. Vielleicht kennst du schon eine ganze Weile mit einer bestimmten Sünde, mit Sachen, wo du sagst, das kriege ich nie auf der Reihe, da komme ich nicht drüber weg. Und du kommst dir vor, das liegt wie so eine große Grabplatte über deinem Leben. Und du merkst, da gibt es keine Veränderung. Dieses Bild, das macht Hoffnung, weil da dieses neue Leben in dir, der Heilige Geist in dir, da wird irgendwann das wegdrücken. Irgendwann wirst du diese Sünde überwinden können und wirst da frei werden. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann geschieht Wachstum. Und der dritte Punkt von dem, wie diese Veränderung geschieht, ist diese Veränderung, die geschieht innerlich. Woran erkennt man geistliches Wachstum? Erkennt man es daran, dass jemand regelmäßig zur Gemeinde geht? Wächst er deshalb im Glauben, dass er viel aus der Bibel weiß, dass er mitarbeitet in der Gemeinde, dass er viel Kranke besucht, dass er viele Gaben hat und die einsetzt, dass jemand eine Mission geht, ist das wirklich geistliches Wachstum? Ich glaube nicht, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen mechanischem Wachstum und biologischem Wachstum. Also du kannst zum Beispiel innerhalb von einer relativ kurzen Zeit in großen Haufen Ziegeln aufschlichten. Also du kannst einfach mit LKWs so einen Haufen abschütten lassen und hast einen Riesenhaufen. Da ist gewachsen, der Haufen Ziegeln. Aber das ist totes Material. Das ist kein Leben da drin. Biologisches Wachstum geht anders. Das kann ich nicht einfach aufschichten. Das muss von innen kommen. Und genauso ist das im Glauben. Man kann viele Dinge tun, ohne dass das ein Zeichen ist für geistliches Wachstum. Zum Beispiel Martin Luther oder John Wesley aus England, die waren vor ihrer Bekehrung, waren das schon fromme Leute. Die waren beide Geistliche. Also die haben beide die Bibel gut gekannt, die haben beide Bücher geschrieben, Kommentare zur Bibel, die haben viele gute Dinge getan, haben gepredigt, haben Kranke besucht, haben sehr einfach gelebt, um Armen von ihrem Geld abzugeben, haben viele gute Taten getan. Und trotzdem waren sie geistlich tot. Beschreiben sie selber. Sie hatten kein neues Leben in sich. Rein äußerlich war ihr Leben vorbildlich. Aber sie wussten, ich habe das nicht erfahren. Da ist nicht der Geist Gottes in mir. Und der Herr Jesus, der warnt uns mal. Ich lese mal so eine Stelle, die einen immer wieder erschrecken lässt. Das ist Matthäus 7, Vers 21. Da sagt der Herr Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also, hier werden von Leuten berichtet, die haben große Gaben bekommen von Gott, also Wundergaben bekommen. Die setzen die ein, die sind selber davon überzeugt, dass sie Christen sind. Und der Herr Jesus sagt am Ende ihres Lebens, wenn sie vor ihm stehen, und er sagt, ich habe euch niemals gekannt, also ihr habt niemals zu mir gehört. Und das ist das Tragische. Also das heißt, es können Leute in der Gemeinde sein, die tun vieles Gute, die beeinflussen sogar die anderen Menschen um sie herum positiv, sind ihnen zum Segen und gehören nicht dazu. Also das sagt dieser Text. Das, worauf es dem Herrn Jesus ankommt, das ist nicht äußerliche Sachen. Das ist immer gut, wenn wir für andere was Gutes tun. Aber worauf es wirklich ankommt, was ein echtes Zeichen für geistliches Wachstum ist, das ist unser Charakter, der sich verändert. Und darum geht es in Galater 5, wo Paulus das aufgelistet hat, diese Liste mit der Frucht des Geistes, wo er das auflistet und zeigt und deutlich macht, bist du in diesen Charakter Jesu verändert? Das sind alles Eigenschaften, die unser Herr hat. Und da kommen wir zu diesem Punkt, so dieses Wachstum, diese Veränderung, die geschieht innerlich und die geschieht symmetrisch. Ich möchte erklären, was ich damit meine. Hier heißt es, wenn man da in Galater 5 liest, die Frucht des Geistes ist, und dann denkt man eigentlich nach einem, wenn das heißt ist, denkt man, dass dann ein einziges Wort kommt. Ist ist Einzahl. Und dann kommt eine Aufzählung von 9 verschiedenen Eigenschaften. Irgendwie beißt sich das. So, das ist ein komisches Deutsch. Und das war auch im Griechischen komisch. Aber was Paulus damit sagen will, ist, dass diese 9 Sachen, diese 9 Eigenschaften, die zusammen bilden die Frucht des Geistes. Also du kannst nicht sagen, okay, ich habe zwar die eine Sache, ich habe zwar Liebe, aber keine Freundlichkeit. Das passt nicht zusammen. Wenn der Heilige Geist in dir was bewirkt, dann bewirkt er alle diese 9 Sachen. Also man kann diese 9 Sachen nicht voneinander trennen. Wenn man eins davon herausreißt, zerstört man die anderen mit. Zum Beispiel, wir lesen, dass eine Frucht des Geistes Friede ist. Also ein Teil davon, von der Frucht des Geistes. So, Frieden ist Abwesenheit von Sorgen, ist eine innere Ruhe. Und Die Bibel macht deutlich, diesen Frieden, den Gott schenkt, dieser echte Frieden, der durch den Heiligen Geist geschieht in unserem Leben, der hat was mit Demut zu tun. In 1. Petrus 5 heißt es, Demut zeigt sich ganz praktisch dadurch, dass du deine Sorgen auf Gott wirfst. Alles, was dich belastet. So, das Gegenteil ist, wenn ich mich weiter sorge, da steckt ein Stück Stolz dahinter, weil ich dann lieber selber mein Leben in der Hand haben will und Gott nicht zutraue, dass er mein Leben wirklich im Griff hat. Und in Philipper 4 lesen wir, wenn ich meine Sorgen auf Gott werfe, wenn ich ihm die abgebe, dann wird ein Wunder passieren. Dann wird Gottes Friede in mein Leben einziehen. So, das ist das, was wie Frieden entsteht in unserem Leben. So, das ist was, was Gott bewirkt. Indem ich meine Sorgen an Gott abgebe, das, was mich belastet, und dann schenkt er mir Frieden. So, das entsteht durch Demut. Aber es gibt auch einen gefälschten Frieden. Wir lesen, der Herr Jesus erzählt uns ein Beispiel von dem reichen Kornbauer. Der hat eine riesige Ernte und hat so viel, dass er sagt, ich muss da größere Scheunen bauen, um das alles unterzubringen. Und dann lehnt er sich zurück und sagt, jetzt habe ich Ruhe für viele Jahre, jetzt habe ich ausgesorgt. Er hat in dem Moment auch einen Frieden erlebt, eine Ruhe, und sagt, jetzt kann ich zufrieden sein, jetzt habe ich es geschafft. Und das, was die Bibel deutlich macht, diese Art von Frieden, der kommt nicht von Demut, der kommt von Hochmut, der kommt von Stolz. Ich habe es geschafft. Also man kann diese Eigenschaften fälschen. Aber wenn die alle zusammenkommen, diese neun, dann erklären die sich gegenseitig. Oder Freundlichkeit wird hier erwähnt. Freundlichkeit, die vom Heiligen Geist bewirkt wird, die hängt mit Liebe und mit Treue zusammen. Denn ich bin zu anderen freundlich, weil ich sie liebe und weil ich sie wertschätze. Weil ich sehe, das sind Menschen, die sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aus dem Grund sind sie wertvoll. Es gibt auch eine gefälschte Freundlichkeit. Man kann sich Freundlichkeit antrainieren. Das kriegen Verkäufer antrainiert. Weil das hat aber dann was mit Eigennutz zu tun. Ich bin zu anderen freundlich, weil ich was verkaufen will. Also nicht, weil ich die mag, sondern ich mag denen ihr Geld. Und das hat dann nichts mit einer Freundlichkeit zu tun, die vom Heiligen Geist bewirkt ist. Oder noch eine Eigenschaft hier in der Aufzählung, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Echte Selbstbeherrschung, die hängt mit Freude zusammen. Der Grund, warum sich Leute nicht beherrschen können, warum wir manchmal Probleme haben mit Begierden, mit Lüsten, ist, dass wir keine echte Freude haben. Wir suchen uns Freude, Erfüllung und Glück in anderen Dingen. Den Dingen, nach denen wir gieren, die wir gerne haben möchten. Und wer dagegen Gott gefunden hat, der weiß, alles, was ich brauche, das habe ich in ihm. Und das ist meine größte Freude. Aus dem Grund kann ich mich daran über ihn freuen. Denn aus dem Grund kann ich mich beherrschen. Ich brauche die anderen Sachen nicht, weil ich was Besseres gefunden habe, weil ich Gott habe. Also so echte Selbstbeherrschung hängt mit Freude zusammen. Gefälschte Selbstbeherrschung hängt mit Stolz zusammen. Also zum Beispiel wird ja manchmal kleinen Jungs gesagt, als Junge weint man nicht. Das machen nur Mädchen. Und man lernt den Jungs, okay, du bist als Junge was Besseres, weil du bist ja kein Mädchen, aus dem Grund weinst du nicht. Und dann ist dann halt ein junger Mann, der heranwächst, oder ein Junge, der weint halt nicht, aus Stolz. Weil der beherrscht sich. Aber das ist nicht die Selbstbeherrschung, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird. Also, das wollte damit bloß zeigen, diese neuen Sachen, die gehören zusammen. Wenn das vom Heiligen Geist bewirkt ist, dann ergänzen die sich gegenseitig und korrigieren sich. Aber die Frage ist, wie passiert das? Wie werde ich zu so einer Person? Wo bekomme ich die Kraft her, so verändert zu werden? Muss ich mich einfach mehr anstrengen, um freundlicher, liebevoller zu werden, selbstbeherrschter, treuer? Muss ich einfach mehr tun? Paulus sagt hier, macht ja wirklich einen Unterschied. Er sagt, auf der einen Seite sind die Werke des Fleisches, so das tue ich. Und hier heißt es, es ist die Frucht des Geistes. Und da steckt wieder Frucht. Also das heißt, ich kann diese Frucht nicht selber hervorbringen. Die muss in mir wachsen. Und die muss der Heilige Geist in mir bewirken. Aber was ich machen kann, ist, dass wir, oder was wir jeder von uns machen kann, ist, dass wir uns öffnen dafür, dass der Heilige Geist in uns diese Frucht hervorbringt. Wir sind wie so ein Gärtner. Ein Gärtner, der sorgt nicht dafür, dass eine Pflanze wächst. Das kann er nicht. Er kann kein Wachstum bewirken. Aber er kann Bedingungen schaffen, dass eine Pflanze wachsen kann. Und genauso ist es bei uns. Jeder von uns, du kannst dazu beitragen, dass diese Frucht des Geistes in dir stärker wächst, dass die stärker entsteht. Du kannst das nicht selber machen. Und das heißt, wir können alles das ausräumen, was Wachstum hindert, und können das gießen und düngen, so dass eine Pflanze wirklich, dass diese Frucht entsteht. Aber wie geht es konkret? Ich lese nochmal Galater 5, 24 bis 25. Da ist eigentlich die Antwort, wie das funktioniert. Da heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Oder man kann das Vers 25 übersetzen, lasst uns mit dem Heiligen Geist Schritt halten. Also das sind diese zwei Dinge. Auf der einen Seite, wir sollen unsere alte Natur mit ihren Leidenschaften kreuzigen und mit dem Heiligen Geist Schritt halten. Und beides gehört zusammen und beides bewirkt, dass in unserem Leben Frucht entsteht. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, versuch's zu erklären. Also hier heißt es, wir sollen das Fleisch mit den Begierden kreuzigen. Und Fleisch ist unsere alte, selbstsüchtige Natur, die noch aus der Zeit vor unserer Bekehrung übrig geblieben ist. Und Begierden, das sind das, was diese alte Natur in uns hervorbringt. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Leidenschaften, Lüste. Das griechische Wort, was da dahinter steckt, Epithymia, das meint so ein Überbegehren, das meint so ein ganz starkes leidenschaftliches Verlangen. Also von daher passt das deutsche Wort Begierde ganz gut. Da steckt was mit Gieren, gierig sein steckt da drin. Und das ist so ein Schlüsselwort im Neuen Testament. Paulus bringt es ganz oft. Und er bringt ganz oft, dass unser Problem in unserem Leben, dass es unsere Begierden sind. Und Paulus macht deutlich, diese Begierden, das ist nicht immer nur negative Dinge. Das ist ein übermäßiges Begehren von Dingen, die an sich gut sind. Also, das können ganz neutrale Dinge zu sein. Zum Beispiel kann jemand so ein ganz starkes Bestreben haben nach Anerkennung. Das ist an sich nichts Schlechtes, aber dass man sagt, okay, mein Leben hat nur dann Sinn, wenn bestimmte Menschen mich anerkennen. Wenn bestimmte Menschen mich loben, mich toll finden. Und da habe ich eine Begierde danach. Da tun Leute alles danach, um diese Anerkennung zu bekommen. Dann ist jemand großzügig, er hilft anderen, weil er geliebt werden will, weil er anerkannt werden will. Oder da ist so eine Begierde da nach Leistung. Ich fühle mich nur dann wertvoll, wenn ich bestimmte Leistungen gebracht habe. Und da ist jemand fleißig, strengt sich an, zeigt es den anderen, macht Überstunden, um allen zu zeigen, ich kann das. Ich kann diese Leistung bringen. Oder Leute, die betreiben intensiv Sport, also die fahren zu Wettkämpfen, trainieren fünfmal die Woche, um zu beweisen, was sie können, vernachlässigen ihre Familie, ihre Freunde, einfach, weil sie sich selber beweisen wollen. Das, nachdem wir uns verlangen, das bestimmt unser Leben. Im Alten Testament, da heißt es, das sind Götzen, das ist Götzendienst. Das ist im Neuen Testament das Wort dafür, ist Begierde. So, das ist im Prinzip das Gleiche. Und Paulus macht es deutlich, zum Beispiel in Römer 1, sagt zu der Götzendienst, das ist unser Hauptproblem in unserem Leben. dass wir nach was anderem streben, von was anderem unser Glück, unseren Wert abhängig machen als von Gott. Und das ist so diese Begierden, das ist wie so diese Grabplatte aus diesem Beispiel, die dann über unserem Leben liegen und geistliches Wachstum verhindern. Weil wir letztendlich einen anderen Gott haben, den wir anbeten, der uns am wichtigsten ist. Und das ist dann zu wenig, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt kapiert, das ist ein Götz in meinem Leben, ich schaffe das einfach weg und ich versuche mich zu beherrschen, ich bin halt nicht mehr so auf Sport aus oder ich kriege meine sexuelle Begierde in den Griff. All das klappt nicht, weil wir benutzen ja diese Dinge, weil wir uns von diesen Dingen eine ganz große Erfüllung erwarten. Wir machen unseren Wert davon abhängig. Und aus dem Grund fällt es uns so schwer, diese Dinge loszulassen, weil die bestimmen uns ja. Und aus dem Grund fällt es uns ja so schwer, diese Dinge aufzugeben. Und wir merken, weil wir denken, wenn ich das aufgebe, dann verliere ich meinen Wert im Leben. Dann verliere ich das, wo ich meine Erfüllung herbekomme, mein Glück. Und aus dem Grund geben wir den Begierden immer wieder nach, egal was das bei jedem von uns ist. Und Paulus sagt, was wir damit machen sollen, wir sollen diese Begierden kreuzigen. Und das ist ein komisches Wort, wie geht das ganz praktisch? Und ich denke, dass was Paulus meint ist, er meint, geh mit diesen Dingen, die dir scheinbar so wichtig sind, wo du scheinbar ohne die nicht leben kannst, geh mit denen zum Kreuz. Und dann stell dir Jesus gegenüber und dann vergleich das. Zum Beispiel, für manche Leute ist es das Wichtigste im Leben, Geld zu besitzen, materiellen Reichtum. Und ob sie das wahrhaben wollen oder nicht, das ist das, was ihr Leben bestimmt. Und ich sage, dafür mache ich ganz viel, weil das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Wert. Mit diesem Geld kann ich mir das kaufen, was mich glücklich macht. Damit kann ich mich absichern für die Zukunft, da kann ich darauf vertrauen. Und wenn das wirklich so ein Problem ist, vielleicht in deinem Leben, dann heißt es, diese Begierde, diese Geldgier zu kreuzigen, dass ich damit vor das Kreuz gehe und das vergleiche mit unserem Herrn und sage, mein Herr ist für mich gestorben, er hat für mich alles aufgegeben. Das Geld, was hat das für dich getan? Ist das für dich gestorben? Hat das irgendetwas für dich getan? Im Gegenteil, du vernachlässigst vielleicht deine Familie, weil du viel zu viel arbeiten musst, um an das Geld ranzukommen. Und das Gleiche kannst du mit jedem Bereich machen. Mit Sport, mit Sex, mit allem, wo du merkst, das hält mich irgendwo gefangen. Dass du siehst, was von den beiden ist letztendlich wichtiger? Was von den beiden setzt sich für mich ein? Und du wirst merken, bei all dem, dass der Herr Jesus immer besser abschneidet. Er ist der, der sich für dich hingegeben hat. Und der zweite Schritt, der hängt gleich damit zusammen. Vers 16 sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Und Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns mit dem Geist Schritt halten. So kann man es übersetzen. Das heißt, wir sollen dorthin gehen, wo der Heilige Geist hingeht. Der Heilige Geist, der begehrt auch, so heißt es in Vers 17. Da heißt es, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Also dann, da steckt das gleiche Wort Begierde auch drin oder Leidenschaft oder Verlangen, je nachdem, wie das übersetzt wird. Der Heilige Geist hat auch eine Begierde. Der hat auch was, wo er sagt, da habe ich ein Verlangen, da zieht es mich hin. Und wir lesen in der Bibel, was das Verlangen des Heiligen Geistes ist. Sein Verlangen ist es, den Herrn Jesus groß zu machen, ihn zu verherrlichen, ihn uns darzustellen. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist, der ist der Brautführer. Das ist derjenige, der die Braut an die Hand nimmt, um sie zu dem Bräutigam zu führen. So war das damals in der Antike, wenn da eine Hochzeit gewesen ist. Und da Jesus ist der Bräutigam, wir als Gemeinde sind die Braut. Und der Heilige Geist möchte uns an die Hand nehmen und zu unserem Bräutigam führen und möchte uns ihm zuführen und einfach zeigen und uns mit ihm zusammenbringen. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, uns die Schönheit unseres Herrn aufzuzeigen. Und er will, dass wir uns immer mehr in Jesus verlieben. Immer mehr hin und weg gerissen zu sein von seiner Schönheit und einfach begeistert zu sein, wie er ist, von seinem einzigartigen Charakter. Und er will uns zeigen, was wir in ihm haben. Wir werden es nie schaffen, unsere Begierden zu unterdrücken, wenn wir einfach sagen, okay, ich streng mich jetzt an, ich bin einfach selbstdiszipliniert genug und ich mache das einfach nicht mehr. Das wird nicht gelingen, das wird irgendwo anders wieder hervorkommen. Wir werden diese Regel nicht einhalten können. Das Einzige, was uns hilft, wirklich mit diesen bösen Begierden in uns umzugehen, ist, dass wir eine Begierde haben, die noch stärker ist, die das alles übertrumpft. Und das funktioniert nur, wenn wir den gefunden haben, nach dem wir uns wirklich sehnen. Wenn wir das kapiert haben und gemerkt haben, hier gibt es eine Schönheit, die überstrahlt alles andere. Die Schönheit unseres Herrn Jesus. Hier gibt's eine Liebe, die ist stärker als eine Liebe, die mir jeder andere geben könnte. Hier gibt es eine Treue, die ist besser. Hier gibt es eine Sicherheit, die mir Jesus geben kann, die mir nichts anderes geben kann. Und dann, dass wir kapieren, er ist der, der über allem steht. Der Kirchenvater Augustin, der hatte lange Zeit mit sexueller Unreinheit zu tun. Der war eine Zeit lang in der Sekte, hat da versucht, rein zu leben und hat es nie auf der Reihe gekriegt. Und dann irgendwann, nach vielen Jahren, dann erkennt er wirklich, was er in Jesus hat. Und der Herr Jesus wird die Liebe seines Lebens. Und auf einmal konnte er, was vorher für ihn unmöglich war, was undenkbar war, konnte er mit all den sexuellen Versuchungen brechen. Das war auf einmal vorbei, weil er was hatte, was alles überstrahlt hat. Und das ist das, was Paulus ja möchte, so eine Veränderung von innen heraus, dass wir unsere Begierden kreuzigen, dass wir mit denen zum Kreuz gehen, mit dem Heiligen Geist Schritt halten, dass wir zu Jesus kommen. Ich lese nochmal zum Schluss eine Stelle, die kennt ihr bestimmt alle, von Paulus aus dem Philipperbrief. Er beschreibt es so ähnlich. Philipper 3, Vers 7. Da heißt es, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Also das ist das, wie Veränderung geschieht, dass Jesus uns groß wird, dass er der wird, der alles überstrahlt, dass wir dann sagen können, wenn ich ihn habe, dann brauche ich das andere nicht mehr. Und leider ist es oft so, dass wir das oft vergessen oder dass uns Jesus noch nicht so groß geworden ist, dass es ein Stück Theorie geworden ist, noch nicht ganz praktisch geworden ist in unserem Leben. Und aus dem Grund, dann treffen wir uns als Christen ja sonntags zusammen und ihr feiert jeden Sonntag Abendmahl, wir feiern das zusammen. Was wir mal damit machen wollen, ist, uns den Herrn Jesus vor Augen zu malen, ihn groß zu machen und zu sehen, der ist so wertvoll. Dafür kann ich alles andere aufgeben. Und dann kann ich nach und nach immer mehr alte Begierden überwinden.